HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Andreas Heigen. Vieles deutet auf einen rechtsextremistischen Hintergrund hin im Fall des ermordeten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. In der öffentlichen Debatte geht es nun auch verstärkt um die Frage, wie gefährlich ist der Rechtsextremismus? Seit Montag ermittelt der Generalbundesanwalt im Fall des Mordverdächtigen Stefan E. aus Kassel. Der heute 45-Jährige fiel schon als Jugendlicher mit Gewalttaten gegen Flüchtlinge und Ausländer auf. Doch was weiß man heute über ihn? Volker Siefert mit Einzelheiten.
Wir treffen immer ins Schwarze, lautet das Motto des Schützenclubs Sandershausen e.V. In diesem Verein war Stefan E. seit 9 Jahren aktiv. Zuletzt zuständig für das Bogenschießen. Vorsitzender Rainer Weidemann.
Und letztlich auch ein bisschen enttäuschend jetzt über die Person, das ist auch ganz klar. Weil man halt anders gekannt hat, man kann es alle noch gar nicht richtig realisieren oder glauben. Das wird auch noch einen Moment dauern, bis wir das überhaupt für uns verarbeitet haben, denke ich mal.
Wenig gesellig, aber hilfsbereit sei er gewesen. Politik habe bei ihm kaum eine Rolle gespielt.
Ja, es war halt so ein ruhiger, zuverlässiger Familienvater, 2 Kinder. Von sehr hilfsbereit. Und hat jetzt rechtsradikal, habe ich keine Äußerungen, die jetzt übers Maß hinaus sind, feststellen können.
An Waffen, so versichert Weidemann, sei Stefan E. über den Verein nicht herangekommen. Die Waffen des Vereins seien in einer Art Tresor gesichert. Doch woher kam dann die immer noch verschwundene Tatwaffe? Eine Antwort darauf hat bislang niemand. Stefan E. sitzt in U-Haft und schweigt. Bundesinnenminister Horst Seehofer, CSU, gab am Mittag eine Pressekonferenz zu dem Thema. Über Stefan E. sagte er,
dass der mutmaßliche Täter in dem Zeitraum, den Sie genannt haben, in den 80er, 90er Jahren und streckenweise auch noch Anfang dieses Jahrhunderts aufgefallen ist, aber eben seit Jahren, wenn man von Auffälligkeit sprechen möchte, nicht mehr.
Das letzte Mal als rechtsextrem aufgefallen ist Stefan E. 2009 bei einer gewalttätigen Demo in Dortmund. Seitdem haben die Behörden ihn nicht mehr auf dem Schirm. War er ein einsamer Wolf oder Teil eines Netzwerks und sein Abtauchen von langer Hand geplant? Die Behörden haben über Stefan E. viel gesammelt, als er noch aktiv in der Szene war. Doch wenn jemand 5 Jahre unauffällig war, muss der Verfassungsschutz ihn aus der Extremistendatei löschen. Denn der Staat darf nicht ohne Grund unbegrenzt Informationen über seine Bürger sammeln. Also bleibt die entscheidende Frage, die sich auch Minister Seehofer heute gestellt hat.
Ob der Täter alleine oder als Teil einer Gruppe gehandelt hat, oder gar Teil eines Netzwerkes ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar.
Eine Arbeitsgruppe beim hessischen Verfassungsschutz soll das nun herausfinden. Jeder mögliche Kontakt mit der rechtsextremen Szene wird abgeklopft, in der Hoffnung, ins Schwarze zu treffen.
Details zur Person Stefan E. Er soll seit Jahrzehnten in der gewaltbereiten rechten Szene aktiv gewesen sein. Volker Siefert berichtete. Und der Fall Lübcke beschäftigt auch weiterhin den Hessischen Landtag. Ein kurzes Gedenken im Plenum hat es bereits gegeben. Und nun kam auch noch die Nachricht, dass der Innenausschuss nächste Woche zu einer Sondersitzung zusammenkommen wird. SPD und FDP wollen nämlich Innenminister Beuth und die hessischen Sicherheitsbehörden zu den Ermittlungen gegen den festgenommenen Verdächtigen Stefan E. befragen. Offen ist auch, was der hessische Verfassungsschutz in den letzten Jahren bereits über Stefan E. wusste. Nikolaus Buschlüter berichtet.
Gewaltbereite Rechtsextremisten sind in Hessen leider keine Seltenheit. Der neueste Bericht des hessischen Verfassungsschutzes schätzt ihre Zahl auf 670, Tendenz steigend. Im September 2017 sagte Robert Schäfer, Präsident des Landesamts für Verfassungsschutz, zur wachsenden Gefahr von rechts.
Auch in Hessen gibt es in der rechtsextremistischen Szene ein Potenzial oder Potenziale, denen ich eine hohe Gewaltbereitschaft zuschreibe. Daher sehe ich die Gefahr, dass sich rechtsterroristische Gruppierungen herausbilden könnten, die schwerste Straf- und Gewalttaten verüben. Dies trifft auch auf potenzielle Einzeltäter zu, die kann man nicht außen vor lassen.
Ob der hessische Verfassungsschutz den Hauptverdächtigen Stefan E. aus Kassel jedoch auch zuletzt auf dem Schirm hatte, ist ungewiss. Schließlich fiel der Rechtsextremist in der Öffentlichkeit in den vergangenen 10 Jahren eher nicht auf. Danach gefragt, verweist der hessische Inlandsgeheimdienst auf die Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe. Diese hatte die Ermittlungen am Montag an sich gezogen. Fakt ist aber, der Name Stefan E. war schon 2015 im Landtag bekannt. Janine Wissler, Chefin der Linksfraktion.
Wir sind damals durchs Aktenstudium Studium beim NSU-Untersuchungsausschuss auf Stefan E. gestoßen, weil er als besonders gewaltbereiter und gefährlicher Neonazi geführt wurde und eingestuft wurde. Und das hatten wir in den Unterlagen des Landesamts für Verfassungsschutz gefunden. Und deswegen haben wir einen Beweisantrag gestellt, wo wir eben nachfragen wollten, ob genauere Erkenntnisse zu ihm vorliegen.
Die Befragungen zweier Zeugen im Ausschuss, eines V-Manns und einer Mitarbeiterin des Landesamts, ergaben jedoch nichts Konkretes. Der Name Stefan E. blieb einer von vielen aus der rechtsextremen Szene in Nordhessen, die im Untersuchungsausschuss kurz angesprochen wurden, dann mangels Erkenntnissen aber auch wieder verschwanden. Nun aber sieht sich die SPD darin bestätigt, im Ausschuss immer wieder die Vernetzung von Rechtsextremisten in Nordhessen thematisiert zu haben. SPD-Innenexpertin Nancy Faeser.
Insofern bin ich schon ein wenig alarmiert und frage mich auch, inwieweit die Behörden denn die Strukturen der rechten Szene in Nordhessen auch auf dem Schirm hatten und inwiefern dort eine echte Vernetzung und auch Gewaltbereitschaft vorhanden ist, die man möglicherweise unterschätzt hat.
Vorwürfe im Vorfeld des Mordes an Lübcke versagt zu haben, macht den hessischen Sicherheitsbehörden bisher keine Fraktion im Landtag. Die Frage, ob Stefan E. unterschätzt wurde, wird jedoch eine der drängendsten Fragen nächste Woche in der Sondersitzung des Innenausschusses an den Innenminister und den Verfassungsschutz sein.
Was wusste der hessische Verfassungsschutz in den letzten Jahren über Stefan E.? Details dazu hatte Reporter Nicolas Buschlüter. In der Fulda ist die Leiche eines Kindes entdeckt worden. Damit scheint sich in Guxhagen zu bewahrheiten, was viele befürchtet haben. Denn offenbar handelt es sich bei der Leiche um die 5-jährige Kavea. Das Mädchen war vor 4 Monaten von einem Spielplatz verschwunden. Michael Pschibilla ist unser Reporter bei diesem Fall und wir wollten von ihm wissen, wie das Mädchen denn jetzt gefunden wurde.
Ja, es gab von Anfang an die Vermutung, dass die 5-jährige Kavea beim Spielen in die Fulda gefallen sein könnte. Und deshalb hat die Polizei auch nie aufgehört, diese Möglichkeit im Blick zu behalten. Jetzt hatte sich am Pfeiler einer Fulda-Brücke bei Bergshausen, das ist etwa 15 Flusskilometer entfernt, jede Menge Treibgut angesammelt. Und das hat die Ermittler von der Kripo Homberg dazu veranlasst, hier nochmal genauer nachzuschauen. Und dort hat dann die Wasserschutzpolizei in Zusammenarbeit mit dem Technischen Hilfswerk die Leiche des Mädchens entdeckt und geborgen.
Und wie sicher ist es denn nun, dass es sich bei dem gefundenen Mädchen auch wirklich um die vermisste Kavea handelt?
Ja, das Ergebnis der gerichtsmedizinischen Untersuchung steht noch aus, aber Polizei und Staatsanwaltschaft haben eigentlich keinen Zweifel daran gelassen, dass hier die 5-jährige Kavea gefunden wurde. Es heißt, nach einer vorläufigen Identifizierung durch die Kripo handelt es sich um das vermisste Mädchen. Damit ist auch klar, alle anderen Möglichkeiten, die es theoretisch noch gab, zum Beispiel eine Entführung, die sind damit vom Tisch.
Wir wollten auch von unserem Reporter wissen, wie es denn überhaupt dazu kommen konnte, dass das Mädchen ins Wasser gefallen ist.
Das ist noch nicht abschließend geklärt. Fest steht bislang, das Mädchen war zusammen mit seiner Familie und Freunden auf einem Spielplatz ganz in der Nähe der Fulda. Eigentlich ist dieser Spielplatz auch umzäunt, aber es gibt auch ein paar Schlupflöcher. Und in einem unbeobachteten Moment, so stellt es sich bislang jedenfalls dar, muss sich das Mädchen selbstständig gemacht haben und ist dabei der Fulda zu nahe gekommen. Alles Weitere, wie die Frage nach der Verantwortlichkeit, muss noch geklärt werden.
In der Fulda ist die Leiche eines seit Monaten vermissten Kindes entdeckt worden. Die Einzelheiten dazu hatte Reporter Michael Pschibilla. Es sollte eigentlich eine ganz normale Hauptversammlung des börsennotierten Unternehmens Deutsche Wohnen werden. Doch inzwischen ist das Unternehmen zum Symbol für steigende Mieten und zum Hassobjekt für viele Aktivisten geworden. Die Deutsche Wohnen besitzt knapp 170.000 Wohnungen. 2/3 davon sind in Berlin, aber auch in anderen Metropolen, auch im Rhein-Main-Gebiet. So verwundert es nicht, dass vor dem Versammlungsort in Frankfurt Kritiker forderten, den Konzern zu enteignen. Reporterin Gabi Beck berichtet.
Deutsche Deutsche wohnen enteignen. Sie haben sich Laken übergestülpt. Wir sind die Geister, die ihr gerufen habt, steht da zum Beispiel auf einem der Schilder. Und enteignen, immer wieder enteignen. 77.000 Unterschriften haben sie in Berlin dafür schon gesammelt. Die Aktivisten von ATTAC und Mieterinitiativen aus Berlin sind extra angereist, um auf der Hauptversammlung der Deutschen Wohnen im luxuriösen Kongresshaus Kap Europa in Frankfurt gleich hinter der Messe das Wort zu ergreifen.
Naja, die Deutsche Wohnen hat in Berlin einen Großteil ihres Bestandes, 70%. Das sind 110.000 Wohnungen. Und diese Wohnungen werden seit Jahren vergammelt gelassen. Dort werden Instandhaltungen nicht getan. Sie fahren eine aggressive Mietsteigerungs- und Modernisierungsstrategie. Das bedeutet, sie versuchen in den Beständen, die in attraktiven Lagen sind, so viel wie möglich rauszuholen, was natürlich zu Verdrängung führt, was dazu führt, dass Leute ihr Zuhause verlieren.
Und Aktionäre machten ihr Geld damit, so die Anschuldigung von Susanna Raab von der Mieterinitiative und den anderen Aktivisten hier. Sie wollen das Investitionsrisiko für die Aktionäre sein. Doch die, die heute Morgen hier zur Hauptversammlung kommen, schütteln mit dem Kopf. Nur wenige lassen sich auf Diskussionen ein.
Völlig überzogen und völlig an der Realität vorbei. Ja, sämtliche Preise steigen, die Lebensmittelpreise steigen, die Treibstoffpreise steigen, das ist ein normaler Prozess. Ja. Und das durch Mietpreisstopp oder ähnliche Eingriffe in die Marktwirtschaft zu beseitigen, ist völliger Unsinn. Ja.
Ich finde, dass man die für 5 Jahre einfrieren könnte, wenn man auch die Handwerkerpreise einfriert.
Ja, sind Sie froh, dass ich meine Ersparnisse zur Verfügung stelle, dass Sie eine Wohnung kriegen?
Ich bin Rentner. Und hätte ganz gern irgendwo auf mein Erspartes ein paar Zinsen, damit ich meinem Enkel das Studium mithelfen kann zu finanzieren. Mehr nicht, ich bin ja kein Großaktionär.
Die Debatte zeigt ein gesamtgesellschaftliches Problem. Zu wenig Wohnraum, zu hohe Mieten, zu niedrige Renten. Alles ist irgendwie miteinander verwoben. Zu dieser Erkenntnis kommt auch Michael Zahn, der Vorstandsvorsitzende, drinnen im Saal am Rednerpult. Die Lösung, die die Deutsche Wohnen anbietet, sie werden bauen. 2500 weitere Wohnungen in Berlin und Dresden seien geplant. Denn mehr Wohnraum muss her, das sagt auch dieser Aktionär vor der Tür.
Ich kann den Prozess nachvollziehen, bloß ist das falsche Ziel. Man muss mehr bauen, man muss fragen, vor allem bei den Leuten, die Bauland ausweisen, wo die Baulücken sind. Man müsste die Bauverwaltung fragen, warum die Genehmigungen so lange dauern. Ja?
Im Saal bemerkt der Vorstandsvorsitzende mit Blick auf die Proteste vor der Tür, als Vermieter könne er ohne Presse ganz gut leben. Ton- und Bildaufnahmen im Saal hat er übrigens verboten und er stellt fest in seiner Bilanz, dass die politische Diskussion in den letzten 3 Monaten schon dazu geführt hat, dass die Aktie gefallen ist.
In Frankfurt hat die Hauptversammlung des Unternehmens Deutsche Wohnen stattgefunden, begleitet von Protesten. Reporterin Gabi Beck hat berichtet. Und damit sind wir auch am Ende der Sendung Der Tag in Hessen. Mein Name ist Andreas Heigen. Und die Sendung, die finden Sie wie immer auch im Internet zum Nachhören und Herunterladen auf hrinforadio.de.